mit der Fahrrad in die Arbeit fahren, ist eine sehr gute Idee. Warum? Erstens mal, ich komme munter in die Arbeit, ich komme fröhlicher wahrscheinlich in die Arbeit. Aber damit ich das schaffe, muss ich sicher und ergonomisch unterwegs sein. Sicher bedeutet, das Fahrrad muss entsprechen, sage ich, es muss sicher sein. Ich bin selbstverantwortlich für den Weg dorthin, weil sehr viele der Fahrradunfälle sind Alleinunfälle. Auf das muss ich achten, ob das interne oder externe Ursachen, personenbezogene Ursachen sind. Auf der anderen Seite muss ich ergonomisch unterwegs sein, das Fahrrad muss zu mir passen, ja, weil wenn das Fahrrad ergonomisch ist, dann macht es Spaß, dann verwende ich es öfter und für das habe ich einige Tipps mitgebracht.
Das sagt Bernd Toplak über Pendeln mit dem Fahrrad.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Im Frühverkehr geht es schon oft hektisch zu. Das haben alle irgendwie eilig. Der Bus fährt aus der Station, der PKW will doch noch irgendwie schnell Spur wechseln, Motorräder schlängeln sich durch den Stau durch und dazwischen, da hoffen dann die Fahrräder, dass sie im toten Winkel nicht übersehen werden, oder?
Man kann aber auch entspannter in die Arbeit fahren, wenn man das Fahrrad am besten vorher nochmal durchcheckt, bevor man überhaupt losstartet oder ein bisschen Zeit auch einplant. Und wenn man auch weiß, ist man versichert, wie ist man versichert, da ist das Pendeln mit dem Fahrrad sicher auch eine entspannte Sache.
Ja, diese Fragen, die klären wir jetzt alle im Detail. Wir sind Verena Schauer und Marcel Kilic und damit herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Bei uns ist Bernd Toplak. Er ist der Leiter der Präventionsabteilung bei der AUVA, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Passend zum Thema heute, wie kommen Sie denn eigentlich in die Arbeit? Pendeln Sie auch manchmal mit dem Fahrrad oder sind Sie mit Öffis und PKW unterwegs?
Es ist das Auto, es ist der Zug und es ist das Fahrrad, sage ich jetzt mal. Also mit allem, also dienstlich oft mit dem Zug natürlich auch weiter entfernen. Aber das Fahrrad nütze ich sehr wohl selber als sportbegeisterter Mensch und als Leiter der Präventionsabteilung ist es für mich ganz wichtig, selber Vorsorge zu treffen. Ich sage es immer, das Wichtigste ist, der sichere Arbeitsweg oder das sichere Arbeitsleben und das so lange, bis man den letzten Lebensabschnitt des Pensionsantrittsalters. Und dann sollte man so lange wie möglich selbstbestimmt ein Leben in bester Gesundheit führen und da muss man jetzt schon anfangen. Ich bin aber ein schön Wetter- oder auch ein wärmere Jahreszeit-Radfahrer.
Geht es wieder los dann, ja. Wie ist da die Strecke so? Ist das eher ein Radweg oder fahren Sie da durch die Innenstadt?
Wie wir es nachher sagen werden, also ich komme aus dem Umland von Wien, also dem sogenannten Speckgürtel, sage ich jetzt einmal, und habe den Vorteil, bis in die Innenstadt in Wien einen sicheren Radweg entlang der Donau zu nutzen. Und dann natürlich versucht man bestmöglich die sichersten Wege durch die Stadt zu wählen. Und das sind natürlich Radwege. Ja. Ich meide es, gegen die Einbahn zu fahren, wo es erlaubt ist, sage ich jetzt mal, oder auch Mehrzweckstreifen zu verwenden, sondern wirklich baulich getrennte, sichere Wege, das ein wesentlicher Beitrag für das sichere Ankommen ist.
Dieser Donauradweg ist natürlich eine gemütliche Strecke, aber das bringt uns ja schon ein bisschen in die Unfallstatistik hinein. Wie sicher ist denn das Fahrradfahren im Vergleich vielleicht zum Auto und gibt es da überhaupt einen signifikanten Ausschlag in der Unfallstatistik, wenn es ums Fahrrad geht?
Es ist signifikant. Vor allem seit 2019, seit der Corona-Zeit. Also in der Corona-Zeit sind Unfälle zurückgegangen, aber beim Radfahren haben wir eine Verdoppelung der Unfälle. Das hängt natürlich zusammen, weil bei der AUVA Arbeitnehmer im beruflichen Kontext versichert sind. Und das hängt natürlich mit unserer Moral der Essensbestellungen, der Essenslieferungen auch zusammen.
Ja? Wirklich wahr? Das ist die Ursache.
Wir haben in diesem Bereich, also in dieser Berufsgruppe, einen signifikanten Anstieg, weil wir dort halt sehr viele, die mit dem Rad unterwegs sind und viele Leute Essen bestellen. Also da ist die Menge auch der Lieferungen seit der Corona-Zeit, das ist beibehalten worden. Ja. Es hat sich versicherungstechnisch was geändert, ja, dadurch, dass die Essenszusteller derzeit als Selbstständige, neue Selbstständige da sind, nicht mehr im Angestelltenverhältnis sind. Aber trotzdem, die Unfallstatistik der AUVA, alles, was in dem beruflichen Kontext ist, hat das Radfahren schon einen wesentlichen Anteil an den Unfällen, vor allem im urbanen Bereich, so wie es Wien auch ist.
Da fallen die E-Scooter aber dann auch rein, nehme ich an, wenn die Essensbestellungen so ein großes Thema sind?
Natürlich, also alle neuen, modernen Fortbewegungsmittel, wie auch so von Ihnen erwähnt, diese E-Scooter, fallen natürlich auch drunter, wobei bei den E-Scootern muss man ein bisschen aufpassen, weil prinzipiell bei Arbeitsunfällen, bei Wegunfällen, egal was die Unfallursache ist, gibt gewisse Ausnahmen wie Medikamenteneinfluss, Alkohol und so weiter. Aber im Prinzip bin ich versichert. E-Scooter, da gibt es einen OGH-Entscheid, ist ein spielzeugähnliches Fahrzeug und da steht eigentlich das Privatinteresse im Vordergrund. Darum sage ich gleich dazu, sind nicht alle Wege oder alle Wege mit einem Elektroscooter unter Unfallversicherungsschutz. Aber genauso auch, also wenn ich beruflich mit einem E-Scooter unterwegs bin im urbanen Bereich, weil ich jetzt als, ich sage es nur in der Berufsgruppe, Banker im ersten Bezirk zu einem Termin fahre und ich nehme einen Leihscooter, bin ich prinzipiell bei der AOV und Unfallversicherungsschutz.
Was sind denn die typischen Fehler oder Risiken, wenn man mit dem Fahrrad pendelt? Was sind die Unfallursachen eigentlich, die häufigsten?
Die häufigsten Unfallursachen sehe ich genauso wie beim Autofahren, ist immer prinzipiell die Ablenkung. Es hat sich einfach in der Gesellschaft mittlerweile durch, dass jeder Kopfhörer drinnen hat, egal ob ich ein Navigationssystem verwende oder Musik höre, ob als Fußgänger als auch als Radfahrer. Also das ist einmal sicher das Hauptthema, weil auch bei allen Verkehrsunfällen, also wir sind bei 1/3 bis fast 40% der Verkehrsunfälle sind zurückzuführen auf Ablenkung.
Spannend.
Beim Fahrradfahren ist es halt der Blick aufs Navi, auch telefonieren. Beim Fahrradfahren ist es genauso das Telefonieren als Ablenkung, sage ich jetzt mal, bis hin zu den Kopfhörern zum Musik hören. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn ich Kopfhörer drinnen habe bei der Ablenkung, sage ich jetzt mal, wenn sich ein Auto von hinten herannähert und ich habe Kopfhörer drin, dann merke ich es, dass circa 3 Meter hinter mir das Auto kommt. Habe ich keine Kopfhörer drin, dann merke ich schon 15, 16 Meter Entfernung und kann dementsprechend reagieren.
Na, dann gibt es ja die In-Ear-Kopfhörer auch noch und genau, Noise Cancelling, also dann wird es überhaupt spannend.
Dann wird es sehr spannend, also das ist auch bei den Fußgängern unter Anführungszeichen und leider Gottes aus meiner Sicht, sage ich jetzt, in Gesellschaft hat sich der Egoismus immer weiter durchgeführt. Sag, ich trage die Kopfhörer, die anderen müssen eher auf mich aufpassen. Und das ist einfach eine Situation, die wir derzeit haben und bei den Radfahrern Ablenkung ist Hauptunfallursache. Dann der zweite ist natürlich auch in gewissen Dingen die erhöhte Geschwindigkeit. Wir haben im urbanen Bereich, wir haben gewisse Radwege, die für Radfahrer als auch für Fußgänger gemeinsam zu nutzen sind. Dann natürlich genauso Kreuzungen, wo jetzt keine Reduzierung der Geschwindigkeit stattfindet, sondern wenn man Wien jetzt hernimmt, der Ring, man fährt über die Kreuzung drüber, reduziert eigentlich nicht die Geschwindigkeit, sondern bleibt auf der Geschwindigkeit, die man nachher da hat. Und natürlich Stress, Zeitdruck, vielleicht in den frühen Morgenstunden, man fährt etwas zu spät weg, hat es eilig, tritt dementsprechend schnell an den Pedal. Also Geschwindigkeit gehört natürlich da genauso dazu. Und was ein Thema natürlich auch leider Gottes immer vermehrt ist, neben diesem Stress, Übermüdung und so weiter, sind natürlich genauso auch Medikamenteneinfluss oder solche Dinge. Ja.
Und diesen Mischverkehr, den Sie da ansprechen, ist das auch die Situation, dass vielleicht Autofahrer, Autofahrerinnen dann Menschen am Fahrrad übersehen im Stadtverkehr? Oder ist das auch der klassische Sturz? Also ist ein Fahrrad dann eher verwickelt oder ist es ein Alleinunfall?
Fahrradunfälle sind eine Mischung, also ca. 47, also fast 50, also 47 bis 50% der Fahrradunfälle, die bei uns aufliegen, sind Alleinunfälle. Also sprich, die passieren auf einem Gehweg, auf einem Fahrradstreifen, auf einem Mehrzweckstreifen oder auf einer Fahrt gegen die Einbahn. Aber nicht so, wie man glaubt, dass es eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern und so weiter ist. Und bei den Alleinunfällen gibt es natürlich aus meiner Sicht immer innere als auch externe Ursachen. Also innere Ursachen ist einfach das, weil man zu schnell unterwegs ist oder ein hohes Risiko eingeht. Die externen Ursachen sind natürlich, das sind teilweise die Bodenunebenheiten, die Beschaffenheit des Bodens, ja, dass man zu Sturz kommt und so weiter. Also 47% der Wegunfälle oder der Verkehrsunfälle mit Fahrrädern sind Alleinunfälle. Ja.
Dieses Ego-Denken, was ich schon erwähnt habe im Straßenverkehr, die, klar, im Auto regt man sich auf über die Fahrräder regen sich auf über die Motoren, die unterwegs sind, aber in Wirklichkeit hält sich es ja mit 47%, sagen sie, hält ungefähr, sich das ja die Waage nicht.
Ungefähr war. Die Waage, sage ich jetzt mal. Das hängt natürlich auch mit vielleicht falsche Kleidung, wenn wir noch irgendwann dazukommen, das falsche Schuhwerk oder wie auch immer, die eben zu Stürzen führen. Oder auch der technische Zustand des Fahrrades, natürlich genauso.
All die Themen, die sprechen wir jetzt gerne an. Also was können wir unternehmen, damit das Fahrradfahren sicherer wird? Verena, was fällt uns ein?
Ja, zum Beispiel, Sie haben ja auch vorhin erwähnt, dass Sie über einen schönen, angenehmen Radweg in die Arbeit fahren können und versuchen, irgendwelche kombinierten Straßensituationen zu meiden. Wie findet man denn jetzt die sicherste und angenehmste Route in die Arbeit am gescheitesten?
Ja, so für vieles im Leben eine gescheite Vorbereitung, sage ich jetzt einmal, ist die halbe Miete. Das heißt also, wenn ich jetzt eine neue Strecke, sollte ich mich einfach damit auseinandersetzen und über Internet oder über dementsprechende Apps einfach einmal schauen, wo könnte ich am effizientesten am schnellsten oder am sichersten vorankommen. Ja, der kürzeste Weg, sage ich auch immer bei Schülern und so weiter, ist nicht der sicherste, ja, sondern der sicherste ist der, der mir eben für Fahrräder, für das Alleinfahren, so wie wir gesagt haben, auch dementsprechend baulich getrennte Radwege und was immer zur Verfügung, sichere Übergänge oder Wohnstraßen. Mittlerweile haben sich sehr viel durchgesetzt, auch schon diese Fahrradstraßen, die vorderrangig für den Fahrradverkehr sind. Das sind zum Beispiel auch auf meinem Weg von Klosterneuburg nach Wien, gibt es auch Fahrradstraßen. Nur da ist es neben der Vorbereitung auch ganz wichtig, wo darf ich fahren? Wie darf ich dort fahren? Wie schnell darf ich dort fahren? Und das war halt natürlich für die Fahrradfahrer als Vorbereitung wesentlich, als auch für die Autofahrer. Also man darf, so wie Sie es gesagt haben, die Autofahrer schimpfen über die Radfahrer schimpfen über die Autofahrer. Die gegenseitige Rücksichtslosigkeit ist ja auch leider Gottes ein großes Thema geworden in der letzten Zeit. Und wenn ich einen sicheren Weg suche, sage ich jetzt mal, natürlich wäre es auch gut, den vorher anzuschauen, wirklich mal, wo fahre ich. Ich habe ein Navigationssystem, ich habe ein Handy, aber das trägt natürlich auch dazu bei, wenn ich es jetzt übe, wenn ich gewisse Strecken auch schon weiß, dass ich nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen muss.
Weil wir gerade schon über das Handy sprechen, kennen Sie jetzt digitale Tools, abgesehen von Maps vielleicht, die da helfen bei der Planung, dass das leichter geht, übersichtlicher ist?
Es gibt digitale Tools, also wie in Wien zum Beispiel haben wir die Stadtpläne für Wien, wo die Radwege überwiegend schon eingezeichnet sind. Also Wien versucht ja aufzuholen bezüglich dem Radverkehr. Wir sind zwar gegenüber jetzt Kopenhagen wahrscheinlich oder Amsterdam, zwei Städte zu nennen, noch weit zurück vom Radverkehr. Oder es gibt natürlich genauso auch eine weitere, die Radlkarte, auch wo Wien im urbanen Bereich ganz wesentlich ist drinnen. Und dann haben wir natürlich auch, wie Sie gesagt haben, diese Apps. Also gibt es mittlerweile schon für alle Verkehrsteilnehmer, für alle Verkehrsmittel, sage ich jetzt einmal, dementsprechende gute Apps.
Schauen wir uns mal das Fahrrad selbst an. Also ich habe gestern gerade erst beim ÖAMTC mein Pickerl beim PKW machen lassen. Das gibt es ja in dieser Form beim Fahrrad nicht. Fahrradcheck kann man aber trotzdem machen lassen. Was sind so die Bauteile oder die Stellen beim Fahrrad, die dann für Unfälle am ersten verantwortlich sind? Kann man das sagen? Das ist immer dieses Teil oder ist es das Fahrrad in Summe? Was würden Sie sagen?
Das Fahrrad als Verkehrsmittel muss sicher sein. So wie wir es vorher gesagt haben, auch bei den Alleinunfällen, das sind sehr oft technische Mängel, die auch eine Relevanz haben, dass es nicht zu Unfällen kommt. Prinzipiell von der Ausrüstung her ist klar, ein Fahrrad muss der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Ja, das ist ganz klar, sei es jetzt von den Warneinrichtungen, sei es jetzt von das weiße Licht nach vorne, das rote Licht nach hinten, die dementsprechenden Rückstrahler, sage ich jetzt in allen vier Seiten, bis hin zu den gelben Rückstrahlern auf die Pedale. Das bedeutet aber, dass einmal ein Fahrrad gekauft, bedeutet nicht, das ganze Leben lang ist dieses Fahrrad in diesem Zustand, wo ich es neu gekauft habe. So wie beim Auto haben wir eigentlich auch die Verpflichtung, vor dem erstmaligen Fahrtantritt am Tag das Auto prinzipiell auf Verkehrstauglichkeit zu überprüfen. Also sprich, machen wir alle einmal in der Früh ums Auto rundherum. Genauso auch beim Fahrrad. Ja, das ist ganz klar. Also auch hier haben wir ganz wesentliche Teile für die Sicherheit des Fahrrads, die funktionieren müssen, die man in Krise, in Notsituationen auch das Leben oder vor einem schweren Unfall bewahren sollen. Und da sprechen wir immer davon, von seinem wunderbaren Sprichwort, was man sich sehr leicht merkt, das ist Salbe plus A.
Okay.
Salbe plus A, ganz einfach, bedeutet S, das erste S wie Vorfahrtantritt, würde ich schauen, sind alle Steuerungselemente in Ordnung, sprich die Lager, sind die Griffe am Lenker fest, hat der Lenker kein Spiel und was auch immer. Also diese Teile sind in Ordnung. Dann A, wieder Antrieb, ja, die Kette. Der Zahnkranz, ist es nicht gebrochen, hängt es nicht durch, ist es nicht so locker? Also sind die Kranzeln noch in Ordnung, sage ich jetzt einmal. Also ich werde das A kontrollieren, ob dieser Antrieb in Ordnung ist. Dann haben wir, das nächste sind natürlich die Räder. Prinzipiell ist genug Luft drinnen, ist nicht zu viel drinnen, ist nicht zu wenig, sage ich jetzt einmal, drinnen. Sind die Speichen in Ordnung, ist die Narbe in Ordnung, laufen die Räder rund, habe ich einen Achter oder wie auch immer. Also das wäre der dritte Punkt, den man sehr wohl vor Fahrtantritt kontrollieren sollte. Dann natürlich ganz wesentlich, ein Rad braucht auch zwei voneinander unabhängige Bremsen. Ja? Also Vorder-Rückbremse funktioniert, wie schaut es aus mit der Hydraulik, ist Luft drinnen, ziehen die Bremsen, wirken sie, sind die Bremsen, Backeln oder wie auch immer noch in Ordnung. Dann haben wir das E, die ganze Elektrik, also sprich das Licht, der Dynamo. Mittlerweile ist es so, dass wir natürlich sehr oft Akkus schon haben und überhaupt, wenn wir das Thema E-Bikes hernehmen, man sitzt der Akku vom E-Bike gut und was auch immer ist. Und dann haben wir noch das Plus A, wie schaut es mit den ganzen Anbauteilen aus? Glocke, Kotflügeln, Schützer und was auch immer. Also diese Checks wäre es vorteilhaft, sage ich jetzt einmal, wenn ich vor Fahrtantritt kurz rundherum einmal diesen Check mache. Diesbezüglich gibt es auch von Seiten der AOV ein YouTube-Video, AOV Fahrradcheck, wo man sich gern noch mal auch das Ganze anschauen.
Und den Wecker im Idealfall 5 Minuten früher stellen.
5 bis 10.
Das, so wie ich es jetzt gesagt habe, bedeutet das natürlich, sage ich jetzt mal, also diese Routinekontrolle, man hat das nachher öfter, als man es macht, natürlich noch im Griff. Das ist ganz klar, wenn man die Routine hat, dann sieht man diese Sachen. Aber gewisse Dinge, so wie die Steuerelemente, sollte ich schon den Rütteltest machen. Also das sieht man mit offenen Augen nicht. Aber ob das Laufrad in Ordnung ist und diese Dinge auf alle Fälle.
Wenn ich in der Früh also auf dem perfekt gecheckten Fahrrad losstarte, wie sitze ich denn richtig auf dem Fahrrad drauf? Die Sitzposition kann ja auch einen heftigen Einfluss darauf haben, wie sicher ich unterwegs bin oder auch wie gesund ich unterwegs bin, wahrscheinlich noch eher.
Wenn ich den Check durchgeführt habe, sage ich immer ganz wichtig im Vorfeld ist, habe ich überhaupt das richtige Fahrrad? Nicht nur sage ich, ist das überhaupt meines, sondern passt das eigentlich zu mir?
Das
bedeutet, dass er ganz wesentlich, bevor er wirklich anfängt zum Checken, schon beim Fahrradkauf und so weiter, sollte das Fahrrad natürlich aufgrund meiner Körperproportionen angepasst sein. Ja? Also es geht um die Rahmenhöhe, also ein Damenrad für einen Mann oder ein Herrenrad für eine Dame passt natürlich nicht, weil dann braucht man nicht über Ergonomie sprechen. Ja? Sondern ganz wesentlich von Haus aus ist einmal das Rad. Wie kann ich das relativ leicht testen, indem ich über das Rad kurz drüber steige, schaue und mir zwischen Becken und der Oberkante des Rohrs einmal 2 Finger breit dazwischen habe, dann passt da die Rahmengröße. Wissen, es gibt Rahmengrößen, es gibt 28, 29, je nachdem die Laufradgröße. Weil dann sollte es kein Problem sein, sage ich, dass ich ergonomisch mit dem Fahrzeug unterwegs bin. Ergonomisch bedeutet die richtige Satteleinstellung. Also das Sattelrohr sollte nicht zu weit draußen sein. Ja. Wenn es zu weit drinnen ist, dann ist das Rad vielleicht zu groß, also in der Mittelstelle, dass man die Markierung nicht sieht. Am besten, ich sitze so oben, dass ich locker oben sitze, dass ich nicht lang durchgestrecktes Bein mit den Fersen auf dem Pedal drauf bin. Wenn ich nachher Radl oder pedaliere, sollte das Becken nicht links und rechts kippen, sondern relativ ruhig, sage ich das einmal, stehen. Und wenn ich nachher radel, sollte das Bein nicht ganz durchgestreckt sein. Dann sitze ich halbwegs ergonomisch am Fahrzeug. Was neben der Rahmengröße noch ganz wesentlich bis Auswahl des Fahrzeuges ist, dass ich nicht so einen langen Vorderbau habe. Durch das zu weite nach vorbeugen kann es zu Schmerzen natürlich im Nacken oder im Kreuz kommen. Und zusätzlich muss ich mit den Händen zu viel Gewicht auf der Lenkstange abfangen. Und damit kann es natürlich eben jetzt zu Taubheitsgefühlen oder zu Beeinträchtigungen kommen. Ja. Neben den richtigen Auswahl der Rahmengröße, sage ich jetzt mal, ein weiterer wesentlicher Punkt ist, wie sitze ich auf dem Fahrrad? Viele glauben, der bequemste, der weicheste und der breiteste Sattel ist das Beste. Aber wir wissen es, die viel mit dem Fahrrad fahren, man sollte einen harten Sattel haben. Auch bei den Satteln gibt es wesentliche Unterschiede von der Breite, von der Länge, von der Härte. Also da gibt es die Empfehlung, jedes professionelle Radgeschäft bietet sowas an, dass man einfach da den Abstand der beiden Sitzbeinknochen misst und dementsprechend den Sattel auswählt. Aber ganz wichtig ist der Sattel in der Mitte auch, dass es nicht zur Durchblutungsstörung kommt, eine Öffnung hat.
Ich habe mir ja mal ein Fahrrad ausgepackt, nachdem ich viele, viele Jahre nicht gefahren bin. Habe also dementsprechend keine Ahnung gehabt, wie groß das Ding eigentlich sein sollte. Und das war viel zu groß für mich. Ich musste halt eine längere Fahrt damit machen und das war wirklich unangenehm. Also ich bin da irgendwie jedes Mal, wenn ich wieder losfahren musste, halb auf das Ding raufgehüpft, weil es einfach viel zu groß gewesen ist. Also das war sehr ungut. Da hatte ich alle möglichen Schmerzen am nächsten Tag, nur weil das Rad nicht gepasst hat.
Beim Stehenbleiben habe ich das Risiko natürlich, wenn das Fahrrad zu groß ist, die Arme nicht zu groß ist, dass ich noch einfach umfahre, weil ich nicht absteigen kann.
Ist mir auch einmal tatsächlich passiert, ja. Ich bin einfach mit seinem Rad dann ein bisschen unelegant zu Boden gegangen, weil es nicht gepasst hat.
Für diesen Fall der Fälle gäbe es ja noch eine persönliche Schutzausrüstung. Hast du einen Helm aufgehabt damals?
Ja, dabei? Ich hatte einen Helm auf. Ja. Ich war brav. Ich hatte Helm und sonst auch, ja, ich war alles da.
Aber welche Rolle spielt denn der Helm? Kann man da wirklich sagen, schwere Unfälle sind vermeidbar oder ist das ein optionales Add-on, ja, wenn die Frisur gerade nicht sitzt?
Eitelkeit, das sollte man beim Helm ablegen natürlich.
Eitelkeit ablegen, Helm aufsetzen.
Helmpflichten, Helmpflichten haben wir sowohl bei Jugendlichen bis 12 Jahre.
Ja.
Dort haben wir die Helmpflicht, ja, fürs Fahrradfahren, aber dann sagt man zumindest, geht man Richtung Erwachsenen, sollten die Leute so weit vernünftig und selber denken, dass sie selber an den Helm denken. Also für uns ist ganz klar, Helmpflicht wäre für alle ein immenser Vorteil, weil wir wissen es auch aus Untersuchungen, aus Studien und auch aus den Traumazentren der AOV, dass ein Großteil, sagen wir so 35-40% der Kopfverletzungen könnten verhindert sein, wenn man beim Fahrradfahren einen Helm aufhat. Mhm. Wobei, sage ich immer, beim Fahrradfahren, wir sind noch nicht dort wie beim Skifahren, ja? Aber beim Fahrradfahren hat sich schon durchgesetzt mittlerweile, aber wir haben es vorher angesprochen, viel ein höheres Risiko sind beim E-Scooterfahren, wo keine Helme getragen werden.
Weil Sie den Vergleich mit dem Skifahren bringen, also wie ich damals im Schulskikurs gemacht habe, da war überhaupt niemand mit Helm unterwegs. Also da war man wirklich das Orchideengewächs auf der Piste, wenn man da mit Helm gefahren ist. Aber jetzt, heute, kann sich das eigentlich niemand mehr vorstellen, dass man da wirklich ohne Helm runterfährt. Ja. Und das ist beim Fahrradfahren, wird es ja auch populärer, oder?
Genau, es wird populärer. Die Helme werden immer besser, die Helme werden immer ergonomischer, sie werden futuristischer, sage ich jetzt einmal,
schauen
auch
cool aus.
Schauen cool aus, haben auch blinke Elemente. Und den Leuten ist einfach ganz klar, und wir wissen es natürlich, der Helm schützt. Also da gibt es immer diese Beispiele mit der Melone, mit dem Ei und was auch immer. Und wir wissen es ganz genau. Also wenn der Helm richtig verwendet wird, sage ich jetzt mal, ist auch ganz wesentlich. Ja. Sage jeder Helm, es gibt unterschiedliche Kopfgrößen. Also der Helm muss angepasst sein, der Helm muss eingestellt sein, der muss geprüft sein. Dann brauchen wir darüber nicht diskutieren, dass viele schwere Kopfverletzungen wenn ein Helm getragen werden würde beim Unfall, den Unfall verhindert hätte oder die Verletzung verhindert hätte.
Ich bin der Helmexperte, das habe ich noch gar nicht dazu erwähnt. Ich komme aus einer ähnlichen Gegend wie Sie. Wir haben damals mit der Schule einen Ausflug gemacht zum Atomkraftwerk Zwentendorf, sind wir am Donauradweg gefahren. Und, da haben
schöner Ausflug.
Ja. Vier, fünf Leute haben dann nach der Pause den Helm nicht mehr aufgesetzt und nur am Gepäckträger mitgenommen. Ich meine, war damals, also wir reden von Unterstufe bitte, ja. Da haben dann alle beteiligten Konsorten haben dann 100-mal schreiben müssen, ich muss beim Fahrradfahren meinen Helm aufsetzen. Angeblich war ich da auch dabei, ich kann mich nur mehr schwach erinnern.
Warst du noch einer dieser beteiligten Leute, die das 100-mal schreiben
mussten? Ja, dann, schau, 20 Jahre später sprechen wir da professionell über das Fahrradfahren. Ja?
Das Trauma sitzt tief.
Aber wenn wir schon zurückgehen zum Held, wichtig ist einmal die Vorbildwirkung, sage ich jetzt einmal als Vater von zwei Kindern. Wenn man den Kindern von Haus aus das Ganze einbläut, dann soll es keine Diskussion sein. Und dann ist es so wie beim Autofahren, die Gurtpflicht, nimmt man automatisch den Helm mit. Und
ja, ich sehe es auch mittlerweile professioneller als mit 12, ja.
Sehr, sehr brav, ja.
Wo wir noch bei der persönlichen Schutzausrüstung sind, beim Autofahren, da hat man damals gesagt, Lichtfahrer sind sichtbarer, das gilt beim Fahrradfahren auch, aber heißt das dann im Umkehrschluss, die coole, dunkle Softshell-Jacke im Winter ist eher nicht das Bekleidungsstück der Wahl?
Kann das Bekleidungsstück der Wahl sein, wenn ich ja dementsprechend reflektiere über Weste, Warnweste oder wie auch immer trage oder andere reflektierende Materialien. Mittlerweile ist es so, dass es am Markt sehr viel reflektierende Materialien schon, sage ich jetzt einmal, gibt. Ist neben dem Helm natürlich auch ganz ein wesentlicher Teil die Oberbekleidung, sage ich jetzt mal, die reflektierende Oberbekleidung. Nicht nur, dass ich die Reflektoren am Fahrrad habe, sondern als Person selber, denn nicht nur Lichtfahrer sind sichtbarer, sondern auch, wir wissen es ja aus den Studien, dass reflektierte Kleidung 30 oder mehr Meter viel früher gesehen wird, auch von den Autofahrern, als wie eine dunkle, alleinige Softshelljacke. Werbebekleidung kommt natürlich noch dazu, also zusätzlich beim Radfahren ist ganz wichtig, das richtige Schuhwerk. Also Flipflops und Badeschlapfen sind nicht jetzt das optimale Schuhwerk, sage ich jetzt mal, allein um dementsprechend sicher treten zu können.
Mir ist vor kurzem beim Autofahren ein Fahrradfahrer entgegengekommen, der hat das war irgendein reflektierendes Material, aber wirklich die komplette Jacke. Ja. Also das hat ausgeschaut wie so ein fluoreszierender Helm oder so bei der Feuerwehr. Mhm. Also das hat ausgeschaut wie eine fliegende Jacke, die mir entgegenkommt.
Ganz weiß, richtig hell.
Ganz genau. Und ich will gar nicht eigentlich auf die Jacke hinaus, sondern was mich irritiert hat oder schockiert hat, ist, wie dunkel man im Vergleich dann eigentlich ist, also was nicht alles möglich ist.
Und das habe ich ja vorher gemeint, ja, genau.
Und während diese Warnwesten, jetzt haben wir gesagt, stylisch, wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig ästhetisch sind, aber diese Jacke, das hat einfach wirklich cool ausgeschaut auf der Straße, muss ich sagen.
Ja, es ist ein Teil von Prävention, sage ich. Ich schütze mich selber damit. Aber wenn es vielleicht uncool ausschaut, oder vielleicht etwas mehr kostet, als wir auch immer. Aber trotzdem ist immer schwer an Zahlen messbar, sage ich jetzt mal, wie viele Unfälle verhindert wurden durch reflektierende Kleidung. Aber es ist ganz klar, ich wäre um vieles früher gesehen und der Autofahrer kann dementsprechend früher reagieren. Und was beim Radfahren zum Beispiel noch dazu ein Schutz ist, ganz wesentlich, das wird ja jeder schon haben, ist auch eine Brille. Ja? Entweder eine selbstabdunkelnde Brille, wenn Sonnenlicht da ist, aber ganz wichtig ist auch trotzdem eine Brille mit dem städtischen Verkehr. Es kann ein Insekt ins Auge kommen, es kann eine Biene oder wie auch immer sein oder Staub oder Schmutz. Und so schnell kann man gar nicht schauen, ist das im Auge und man ist im Blindflug unterwegs und kann nicht mehr dementsprechend das Fahrrad steuern. Das ist also die Empfehlung.
Wenn man jetzt eben in die Arbeit pendelt mit dem Fahrrad, dann muss man ja öfter mal doch ein bisschen was mitzahlen, also Laptop vielleicht oder irgendwelche Unterlagen. Was gibt es denn da für Transportlösungen, dass man das halbwegs gut über die Bühne bringt?
Ein USB-Stick, nichts mitnehmen.
Das wird halt aus dem Homeoffice in den nächsten Tag ins Büro schwer sein. Also Laptop heutzutage, also ja, sage ich jetzt mal, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, einen Laptop zu transportieren, aber es gibt mittlerweile für das Fahrrad geeignete kleine Behältnisse, kleine Rucksäcke, natürlich große Rucksäcke, viel Gewicht am Rücken, schränkt man nicht nur den Schwerpunkt ein, sondern Schulterblick wird beeinträchtigt und wie auch immer, darum ist es ganz wesentlich. Wenn ich nur einen Laptop mit habe, also sprich jetzt nicht von, dass ich jetzt einen großen Koffer mit Messgeräten mit habe oder dass ich vielleicht ein Paket zum Führen habe und wie auch immer, da wäre es im Haus also mal ganz wichtig zu überlegen, was muss ich mit, dass ich vielleicht was anderes, ein anderes Fahrrad, ein Lastenfahrrad oder weiter oder ein Fahrrad mit Anhänger wähle, wenn ich große Behältnisse habe. Wenn wir nur beim Laptop bleiben, ist ganz wesentlich, dass der Rucksack so ausgestattet ist, dass so viel wie möglich des Rucksacks am Rücken aufliegt, ja, dass es eine ruhige Haltung ist, dass ich verstellbare Schulterriemen habe, dass ich dementsprechend dann den Rucksack anpassen kann. Und vor allem ganz wichtig, dass der Rucksack vielleicht auch einen Beckengurt hat, dass er ruhig am Rücken umsitzt und dass ihm über das Becken das größte Gewicht abgefangen wird. Aber da die Empfehlung ist auf alle Fälle ein kleines Behältnis für den Laptop-Rucksack kombiniert als Fahrradrucksack.
Wenn man jetzt beim Pendeln einen Unfall hat, welche Möglichkeiten hat man da besser gesagt, sich rechtlich abzusichern oder was macht man dann am besten, wenn der Unfall schon passiert ist? Was ist da der erste Schritt?
Prinzipiell ist es so, wenn ich beruflich pendel von zu Hause, von meinem normalen Lebensmittelpunkt ins Büro, dann habe ich gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Das ist unabhängig von dem, welches Verkehrsmittel ich verwende. Wenn ich am kürzesten direkten Weg bin, habe ich Unfallversicherungsschutz. Bei Wegunfälle unter dem Schutzmantel der AUVA fallen, nicht nur die klassischen Arbeitsunfälle. Und wenn jetzt ein Unfall passiert, ist es ganz wesentlich, dass ich schaue, natürlich, wenn ich ausfalle, habe ich die Verpflichtung, den Arbeitgeber natürlich meinen Fernplan zu melden. Und wenn es jetzt wirklich ein Wegunfall ist, dann muss man das auch dementsprechend den Arbeitgeber melden, dass es ein Wegunfall war. Und der hat die Verpflichtung, es an die AUVA zu melden, weil die AUVA bei Wegunfällen noch in der gesetzlichen Leistungspflicht steht. Aber wir können das nur, wenn der Arbeitsunfall vom zuständigen Unternehmer vom Verunfallten an die AUVA gemeldet wird.
Abschließend, vielleicht haben Sie noch einen Tipp für uns. Wie kommen wir sicher im Frühverkehr von zu Hause in die Arbeit? Oder ist alles gesagt?
Vorbereitung ist alles. Vorbereitung bedeutet pünktlich aufstehen, keinen Stress in der Früh schon, ja, nicht zu Hause schauen auf die Uhr, schauen und sagen, ich müsste eigentlich in 10 Minuten in der Arbeit sein, weil Stress verursacht ein höheres Risiko. Dann natürlich den sichersten Weg wählen, den ich mir im Vorfeld angeschaut habe, wo ich entsprechend sicher unterwegs bin. Schauen auch, ist mein Fahrzeug oder mein Fahrrad wirklich auch in Ordnung? Helm auf, reflektierende Kleidung, gescheites Schuhwerk und vor allem schauen, dass ich nicht abgelenkt bin. Und vor allem auch Rücksicht nehmen auf andere, auch Verkehrssituationen beobachten, ein bisschen, sage ich immer, mitdenken. Das habe ich meinen Söhnen auch immer beim L17 und so weiter gesagt. Ich darf mich nicht immer verlassen, dass die anderen mich sehen, sondern ich muss ein bisschen vordenken auch. Was könnte passieren? Also das heißt, wichtig ist aus meiner Sicht auch dieses vorausschauende Fahren. Was könnte passieren?
Bernd Doplak, vielen, vielen Dank für die Einblicke vom Radweg hinein in den Innenstadtverkehr, sicher unterwegs mit dem Fahrrad. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke fürs Interview.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wir stellen euch in die Shownotes ein paar Links rund um die Angebote, die euch auch der ÖAMTC liefert. Verena.
Ja, da gibt es zum Beispiel die Pannenhilfe für die Fahrräder. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sein Fahrrad durchchecken zu lassen, auch die E-Bikes durchchecken zu lassen, Batteriechecks. Und natürlich gibt es auch Fahrrad- und E-Bike-Kurse. Also wenn jemand sagt, er will doch mal wieder pendeln, aber ist nicht mehr ganz so fit am Fahrrad, da kann man sich schon auch wieder gut einschulen lassen.
Und all diese Infos, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes.
Genau.
Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.